Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Wir dürfen heute Frau Behrens zuhören. Hallo, liebe Frau Behrens.
Ja, hallo.
Sie haben als Überschrift über Ihre Kindheit geschrieben, ich war eine richtige Berliner Göre.
Ja, meistens sagt man ja auch Pflanze dazu, aber ich war eben eine Göre.
Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie ist das gewesen in Berlin? Ja. Damals, wann sind Sie geboren nochmal?
1934.
Ja.
Also meine Eltern haben in dem bewussten Jahr geheiratet, wo Adolf Nazi an die Macht kam. Aber es war nur eine ganz normale Ehe. Mein Vater war da zu der damaligen Zeit schon arbeitslos, bekam aber den Arbeit und meine Mutter hatte Schneiderin gelernt und ernährte uns drei praktisch mit Näharbeiten, aber eben Schwarzarbeit. Aber wir konnten so unser Leben gestalten und brauchten nirgendwo betteln oder von der Verwandtschaft. Naja, und Kindergarten oder gab es damals ja auch nicht. Und ich hatte schon in der Nachbarschaft Freundinnen und wir trafen uns immer auf der Straße. Meine Eltern hatten großes Vertrauen zu mir und wir lernten auf der Straße praktisch auch unsere Freunde kennen. Die Jungs gingen schon zur Schule, aber die haben uns auserkoren, mit ihnen zu spielen, auf der Hasche und Völkerball und was wir gespielt haben. Aber wir haben auch Dummheiten gemacht.
Was haben Sie denn gemacht?
Na, wir haben zum Beispiel von dem Bollewagen die Pferde ein bisschen gedeckt, dass sie ein paar Schritte gemacht haben und er seine Milch verschüttet hat. Bollewagen war, soll ich da auch noch was von?
Ja, würden Sie uns das erzählen?
Ja, der Bollewagen war ein Lieferwagen, der durch die Straßen von Berlin, aber nun nicht durch die vornehmen Straßen, sondern so solche, wo wir auch wohnten, Winterfeldstraße, Winterfeldplatz bis Nollendorfplatz hoch, der Bollewagen. Das war ein Wagen, der Lebensmittel verkaufte als Pferdefuhrwerk. Und wir fanden das so toll. Man konnte für 20 Pfennig wunderschön, wir haben Sauerkraut gekauft auf Butterbrotpapier. Und das hat so gut geschmeckt, das haben wir sofort aufgegessen. Wir kriegten ab und zu ja mal ein paar Pfennige. Wir schnurrten auch, oder schnurrten, wie man das früher sagte. Ne? Und ich sprach total Berliner Dialekt. Und wenn ich nach Hause kam, mein Vater, der achtete immer sehr darauf, dass sein Schruppel, wie er immer zu mir sagte, ja, Deutsch richtig sprach und nicht so diesen Dialekt. Und der Bollewagen, der verkaufte hauptsächlich Milch von Bauern, die noch am Stadtrand noch lebten, Käse, Butter. Ab und zu mal hatte er dann auch mal Bonbons, die er uns gab, wenn wir Kunden noch ran wollten. Um die Ecke ging, der Bollewagen ist jetzt da, geht mal hin. Oder.
Ach so, dann,
ja, ja.
Wenn Sie ein bisschen Werbung machten.
Aber wir machten Werbung und dann kriegten wir jeder auch ein paar Bonbons mal so. Ne? Und das war doch was. Und das war schön. Und dann sind wir über den Winterfeldmarkt, da sind wir da umhergestrobert und haben auch gebettelt.
Das meinen Sie mit Schnorren, ne? Was ich vorher gesagt
ja, ja,
habe?
Ja, ja, schon. Das hatten wir von den Erwachsenen gehört und es wurde natürlich aufgegriffen. Das war ein fremdes Wort in unserem Wortschatz und wir sprachen darüber.
Und Sie haben es auch aktiv betrieben an
aktiv,
der Stelle?
Ja, wir haben auch manchmal was zu essen gekriegt von den Besitzern, die da ihre Stände hatten am Markt. Und das war ganz toll für uns.
Wie haben Sie das gemacht mit dem Schnorren?
Ach, unsere Eltern haben keine Arbeit mehr und wir kriegen heute kein Mittagessen. Und richtig ärmlich so geguckt, ne?
Oh.
Und meine Mutter hat 1000 Ängste ausgestanden, dass wir so bis in die Großstadt rein, Kurfürstendamm. Kurfürstendamm ist an sich die Straße, wo das KDW ist.
Genau. Und da sind Sie auch unterwegs gewesen. Und
wir waren mit der ganzen Truppe.
Ja.
Mit drei, vier Mädchen und drei große Jungs. Die sind mit uns rumgestromert. Und wir fanden es dufte.
Dufte, genau.
Ja, das war auch dufte.
Und wie sind Sie hingekommen?
Zu Fuß und manchmal schwarz.
Schwarz U-Bahn gefahren?
Ja, ganz sauber waren wir auch nicht, ne?
Und ja. Sind Sie auch ins KDW reingegangen als kleines Vorschulkind?
Ja, ja. Wir sind vorne rein. Wir waren da, wenn aufgemacht wurde. Das war ein riesengroßes Gelände und das war Metall mit Muster drin und so. Und das kam aus dem Fußboden raus. Abends hoch, dass es geschlossen war und morgens ging es runter. Und die Leute strömten ja rein. Das KDW hat ja den Namen schon immer.
Hat das niemanden gestört, wenn da so eine Horde Vorschulkinder einfach rumläuft?
Ja, wir sind ja nur nicht so gegangen, sondern so nach und nach. Und dann sind wir vorne, wo aufgemacht wurde, rein und sind da so durchgeschlenkert, haben uns ab drin aber wieder getroffen und hinten wieder raus, bei einem Hintereingang.
Das klingt alles sehr lebendig, so von Ihrer Kindheit. Und woran erinnern Sie sich noch?
An den Winter mit meinem Vater im Grodewald und Krummelanke. Also da sind wir Schlitt gefahren. Meine Mutti, die hatte Angst. Nee, das will ich nicht. Macht mal, macht mal. Und dann sind wir hin und kam natürlich ausgehungert und dreckig und so zurück. Denn es war ja kein weißer Schnee mehr. Das war ja so viel schon benutzt, nicht? Das war ja schwarzer Schnee. Ja, das, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Oder zum Wannsee sind wir, da musste man aber eine ganze Zeit mit der U-Bahn oder S-Bahn fahren. Wannsee ist doch auch ein Begriff.
Na klar.
Und da bin ich mit meinen Eltern gewesen zum Baden. Meine Mutti, die hat sich ja nie ausgezogen, die saß im Unterrock da, peinlich für die Kinder, also meine jetzt allgemein, ne? Da saßen viele Mütter mit Unterrocken da.
Das war wohl Bade- noch nicht so üblich, dass die
Badeanzüge konnte man sich doch nicht leisten.
Ach so.
Das war doch die Zeit, wo die Übergangszeit von der Arbeitslosenzeit in die normale Arbeitszeit. Und das waren ja bloß ein paar Jahre bis 40, dann kam der Weltkrieg und da war es wieder vorbei mit dem guten Leben. Ne? Also wenn ich mich dran erinnere, also die haben oft über Geld auch gesprochen, was sie haben und was sie nicht haben.
Ja, und zu ja. Ihrem Vater haben, hatten sie auch eine besondere Beziehung, oder?
Ja, ja. Mein Vater war meiner Meinung nach damals ein gut aussehender Mann, was ich so als Kind schon oder als Kleinkind beurteilen konnte. Und er wusste das auch. Und er stellte sich dann auch extra hin und fand sich selber so gut. Und wenn er fertig war mit Rasieren und Haare kämmen und was dazugehört, dann hat er immer so von oben auf mich runtergeguckt. Ich war ja noch sehr klein. Sag mal, Schrumpfelchen, das war so sein Spitzname für mich. Wie sieht dein Vati jetzt aus? Oder was ist dein Vati jetzt? Und dann habe ich so achtungsvoll hochgeguckt. Mein Vati ist ein leckeres Kerlchen. Und alle Welt hat gelacht. Ja, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Also das leckere Kerlchen. Aber ich fand ihn eben gut aussehend und in Ordnung und alles. Vor allen Dingen, wenn er Sonntag frei hatte, er hat ja in Schichten nachher gearbeitet, wie die Arbeitslosigkeit vorbei war. Und ist mit mir Sonntag früh ins Kino gegangen. Am Neulendorfplatz war ein großes Kino und der war nur für Kinder eigentlich gedacht. Und es war ein preiswertes Vorführen und wir haben das hinterher nachher ausgewertet. Oder abends im Bett hat er mir dann auch so weitererzählt und dann habe ich dann immer gesagt, aber ich habe das anders in Erinnerung. Und alle Welt hat wieder gelacht. Ne?
Er hat gern Geschichten erzählt.
Hat er immer Sachen bei sich, die er mir erzählen musste, aber die vielleicht gar nicht wahr waren. Aber ich habe andachtsvoll zugehört, denn mein Vater, weil wer es denn gemacht hat, das war immer richtig. Ja. Damals gab es ja noch nicht den Tierpark in Ost-Berlin. Bahnhof Zoo, Stückchen hin, war ja gleich der Eingang von dem Berliner Zoo. Er hat mir da auch Geschichten von erzählt, als wenn das wirklich wahr war.
Über die Tiere?
Ja, über die Tiere. Wie er mir das erzählt, so war es gar nicht. Aber ich habe andachtsvoll zugehört und habe ihm das geglaubt. Viel später bin ich erst hintergestiegen, dass das Fantasie war, was er mir davor erzählt hat. Auch wenn er kam oft an mein Bett abends und erzählte mir auch Märchen, aber selbstgedachte Märchen. Und die hatten auch alle Namen und also ich habe so für meinen Vater geschwärmt,
dass der so viel gewusst und erfahren hatte und so. Und dabei hätte meine Mutter viel mehr gewusst. Ausgesprochene Leseratte. Mein Vater, der gab ihr öfter mal einen Taler, außer der Reihe, außerhalb des Wirtschaftsgeldes. Das war eben früher so. Und sie sollte ins Kino gehen. Mhm. Er war absent zu Hause und so. Da ist sie aber nicht ins Kino gegangen, sondern ist in den nächsten Buchladen und hat sich ein Buch gekauft. Ganz egal, was für ein Thema es sich drehte oder sie hat sehr, sehr viel gelesen. Das bewundere ich heute doch. Sie hatte unwahrscheinlich viel Bücher auch.
Also Sie sind doch sehr behütet, so wie es klingt, erstmal aufgewachsen.
Ja,
und
ja.
Dann war ja, wie Sie auch schon erwähnten, die Hitlerzeit. Die ging ja nun genauso mit Ihrer Geburt quasi los.
Ja, also ich bin praktisch reingeboren in diese ganze Zeit.
Und erstmal waren Sie ja auch noch ganz klein, aber irgendwann, stelle ich mir so vor, haben Sie bestimmt auch das eine oder andere mitbekommen.
Allerhand, ja.
In Berlin.
Denn ich war sehr wissbegierig, wenn ich das so im Nachhinein sehe. Also
erzählen Sie uns doch mal, was man da so als kleines Kind mitten in Berlin vielleicht schon aufgeschnappt hat oder was Ihnen aufgefallen ist von den Veränderungen in der Gesellschaft.
Naja, wie ich ungefähr 4 oder 5 war, gab es ja die Kristallnacht.
Mhm.
Und da war meine Mutti mit mir auch spazieren. Und wir haben zum Teil mit erfahren, diese Kristallnacht. Ich konnte mir ja da eine Stunde vorstellen. Und auch was Juden waren, konnte ich auch nicht wissen, denn ich war ja noch sehr klein. Wie ich größer wurde, praktisch im 5. Lebensjahr muss das gewesen sein. Also ich war noch nicht in der Schule. Ich wusste ja nicht, was Juden sind. Und meine Eltern haben mit mir da nie drüber gesprochen. Ach, das wirst du später noch erfahren und das kriegst du schon noch zu wissen und so. Jetzt machen wir erstmal und versuch mal ein Märchen zu lesen. Ich konnte doch nicht lesen. Aber meine Fantasie war da. Also wir, Mutti und ich, wir sind spazieren gegangen durch Berlin. Mein Vater wollte ja immer, dass ich an die Luft kam. Und ich merkte oder hatte das Gefühl, Berlin wird unruhig. Hm. Und so viele Leute auf der Straße. Und diese großen LKWs und den Krach gemacht haben die und so komische Lieder gesungen, die ich gar nicht kannte. Denn Märchenlieder und kleine Volkslieder und sowas haben meine Eltern mir schon beigebracht. Denn mein Vater, der hielt viel von Musik.
Ja, und das waren andere Lieder
das
jetzt.
Ja, waren ganz andere Lieder. Und auch, dass große Fensterscheiben in den Läden zertrümmert wurden, das begriff ich gar nicht. Und meine Mutter plötzlich: Wir müssen ganz schnell nach Hause. Die Synagogen brennen. Und ich wusste doch nie im Leben, so wie ich doch so klein war, was Synagogen sind. Ich bin natürlich mit meiner Mutter mit. Mutti, was sind denn Synagogen? Warum brennen die denn? Sind das Leute, die da verbrennen? Also ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Aber ich weiß, dass meine Mutter, um ein bisschen Geld zu verdienen, früher in einem Judenhaushalt, bis sie gearbeitet hat, um sich Taler zu verdienen. Und da war ich als Kind mit und ich war von diesen gigantischen Möbeln, die da in der Wohnung standen, sehr begeistert. Bin unter den Tisch gekrochen, weil ich vor diesen Tatzen bei den Büchern stand. Hatte ich Angst, weil sowas hatte ich ja noch nie gesehen. Und das ging nun nachher auseinander. Und die durfte ja da nicht mehr hin, weil mein Vater das auch verboten hatte. Sagt, Mensch, wir kriegen Schwierigkeiten, wenn die wissen, du arbeitest für Juden. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben. Also manches konnte ich doch also nicht durchschauen.
Sie haben ja auch gefragt als Kind.
Aber nie richtige Antworten gekriegt.
Hm.
Bloß was hingemäß war, das wusste ich natürlich. Und mein Vater, der war sehr musikbegeistert und der wollte mich da auch an Musik ranführen. Wir hatten immer, sogar in der Küche, so ein ganz altmodisches Radio stehen. Und das wurde im Allgemeinen, im Volksmund, war das die Göggelschnauze. Kann man ja ruhig jetzt heutzutage sagen, ne?
Naja, klar.
Oder darf man das nicht? Und die brachten viel Musik, aber auch etliche klassische immer am Tag. Auch ab und zu mal richtig schöne klassische dazwischen. Oder eben bekannte Sachen aus Oper und Operette und solche Sachen. Mein Vater, der kriegte große Ohren, wenn sowas kam. Pass mal auf, merk dir mal, wie der Komponist hieß. Und da habe ich gedacht, was soll denn das? Den lernst du doch sowieso nicht kennen. Ne? Auf diese Art und Weise hat er mich an Musik rangeführt. Und ich wollte so gerne Klavierspiel lernen. Aber dazu reichte leider unser Geld nicht.
Oh, schade.
Ja. Aber ganz später, also wie ich schon Oma war, da bin ich doch aufgefordert worden, ob ich nicht einen Chor leiten könnte. Der alte Chorleiter war sehr krank und starb nachher auch. Und wir waren zwar ein Seniorenchor, aber wurden auch viel zu Auftritten verlangt. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte.
Ja, und doch sehr schön, wie sich der Kreis dann schloss.
Ich habe damit auch manche Wetten gewonnen.
Wie das?
Naja, ich habe gesagt, Mensch, das ist der und der Komponist, hat das komponiert. Ich habe auch Literatur gehabt über Oper, Operetten, Schauspiel und so. Das habe ich mir im Laufe der Jahre selber zugelegt. Und dadurch wusste ich eben noch mehr, wer der Hersteller oder der Komponist oder der Sänger oder die Sängerin waren und so. Und dadurch habe ich manche Wette so, natürlich nicht um Geld oder so, aber eben aus Spaß.
Es war einfach etwas, womit Sie sich gut auskannten.
Ja, und dann bin ich, da war ich vielleicht auch 4 oder 5 Jahre war ich wohl schon. Mein Vater war, soll ich das weiter erzählen?
Gerne.
Der war befreundet mit einem Beleuchter von der Waldbühne in Berlin. Denn das war damals, war es ein bisschen volkstümlich.
Ja, wie sah das denn aus? Beschreiben Sie uns mal, wie sah die Waldbühne aus?
Also grün war es rundherum auch schon und hinter der Bühne, weiß ich, da standen große Bäume. Und dann sind wir mit Karten, die der Onkel Erich uns geschenkt hatte irgendwie. Ach, meine Mutter hatte seinen Hochzeitsbraten gemacht. Also ich komme vom 100. des Hauses. Und dann dahin. Und dann habe ich gesagt, das ist aber bloß Wiese, ne? Das ist kein Theater. Da war noch keine Bestuhlung.
Ach, wirklich nur Wiese?
Nur Wiese. Wir haben 2 Wolldecken mitgenommen und haben auf dem Boden gesessen.
Siehst du.
Da kann ich mich doch nicht irren. Es gab den Abend, wie wir da rausgefahren sind, die Operette von Strauss, der, jetzt fällt mir, Zigeunerbaron.
Ja.
Jetzt habe ich es wieder.
Schön.
Siehst du, ich musste weiß wie überlegen. Und dann kam der Onkel Erich, da war auch Pause, zu uns. Der wusste ja, wo wir sitzen. Mein Papa kriegte Bier und meine Mutti und ich, wir kriegten eine Flasche dunkles Bier. War doch ein Ereignis.
Dunkles Bier, war das nicht auch mit Alkohol?
Das weiß ich nicht mehr. Ja, also mir hat süß geschmeckt. Aber ich war nachher hundemüde. Wir sind ja dann
mit
S-Bahn oder U-Bahn, weiß ich nicht mehr. Und ich war hundemüde. Und da hat mein Vati mich noch getragen, das weiß ich noch. Und ich bin an seiner Schulter so eingeschlafen.
Schön.
Und dann haben sie mich zu Hause gleich ins Bett gehauen.
Und Sie erinnern sich heute noch dran.
Ja, und zwar an verschiedene Melodien, die drinnen vorkamen. Und sofort bin ich in der Waldbühne. Ist das nicht zum Piepen?
Ja, zum Piepen. Wollen wir denn mal ein bisschen weitergehen in der Zeit?
Ja.
Das war ja sozusagen jetzt noch die schöne Zeit.
Ja. Naja, und ein Jahr später kriegte mein Vater die Einberufung. Damals war der Hitler an der Macht und alle grüßten den, freuten sich, wenn sie den mal sehen konnten. Der wurde ja angehimmelt wie so ein Götze, wie so ein Ölgötze. Ne? Aber mein Vater musste ja zur Arbeit, aber er erzählte das. Adolf Hitler, der macht heute Nachmittag im Sportpalast eine große Ansprache. Und da müsste man auch mal spazieren gehen. Der muss durch unser Viertel fahren, wo der Sportpalast da war. Der wurde ja viel benutzt für solche großen Ansprachen. Goebbelschnauze, der hat ja da oft gesprochen und so. Ach so, und dann hat er meiner Mutti gesagt, aber geh da nicht hin, wo so viele Leute sind, wegen der Lütten so ungefähr. Nee, und da hat er auch versprochen und nicht. Naja, jedenfalls, wir waren nahe unserer Straße und wir hörten immer hinten so einen Lärm irgendwie eigenartig. Das war vielleicht auch, wie so über alle gerufen haben, Heil Hitler oder was. Guck mal, da kommt so ein großes Auto. Lass uns ein bisschen an die Wand gehen, ich krieg wieder Angst zu tun. Mutter war auch ein bisschen Angsthase. Und dann kamen so ein paar große Autos an. Im ersten oder zweiten stand einer drin, der machte immer so.
Der hob den rechten Arm.
Ich wusste ja nicht, was das bedeutet. Und meine Mutti sagt, das ist der Adolf Hitler. Und dann hat sie gesagt, jetzt haben wir alle Filter gesehen. Manche waren stolz drauf und bei der Mutter war auch angesteckt. Dann hat sie gesagt, das ist Adolf Hitler und das ist unser König heutzutage.
So hat sie es erklärt.
Und ich musste es ja glauben. Auch in der Schule, wie ich dann in der Schule war, da haben wir auch viele Nazi-Lieder, zum Beispiel die Fahne hoch und sowas alles. Das kannte ich damals ja alles. Ne? Und ich habe eifrig mitgesungen. Ich brauchte ja Musik, ganz egal was für einen.
Ja, über Musik erreicht man eben auch viele Menschen. Das wird auch in Diktaturen ausgenutzt.
Ja, ja. Aber dann kann ich mich auch erinnern, dann ging das mit den Bombenangriffen los. Wenn wir zu Hause waren und Bombenangriff ging los, dann wurde Voralarm gemacht. Und dann haben wir unser bisschen Papiere und was so wahrgenommen. Und da sind wir in den großen Bunker abgelaufen. Aber manchmal kam auch sofort Alarm.
Also kein Voralarm.
Kein Voralarm. Und dann mussten wir in unseren Keller im Haus gehen. Und wenn denn Bomben fiel, dann sprach man immer so hoch von diesen Detonationen. Ne? Und von mir stand sogar noch ein altes Kinderbett, richtiges Kinderbett im Keller. Und wenn es nachts losging, hat meine Mutter mich da reingepackt. Da lag ich aber da wie so ein Fragezeichen da drin, weil ich ja schon groß gewachsen war. Ne? Ging ja dann auch schon zur Schule. Und da hatte ich erst recht Angst, wenn ich da in dem Bett lag, denke, wie kommst du hier raus? Ne?
Ja, da fühlte man sich vielleicht doppelt eingesperrt.
Ja, ja. Also das war eine ganz, ganz blöde Zeit, war das. Wie ich denn mit der Augenapparate...
Dann mussten sie am Auge operiert werden.
Ja, also die haben das bei mir gesehen, da hat sich irgendwas entwickelt.
Im Auge?
Im Auge, ja. Da war was gewachsen und das wuchs immer weiter. Und war schon bis an den Pupillenrand. Und mein Vater, der hatte eine Stammkunde, eine Augenärztin. Und hat gesagt, wie mir das geht. Und das muss ich sehen, das, so kann ich das nicht beurteilen. Und das soll mit mir mal hinkommen. Und da ist sie auch mit mir da hingefahren. Und da hat sie sich das angeguckt. Also sie hat mir den vorgeschlagen, ich sollte da in die Klinik kommen und ein paar Tage liegen. Dann hat sie mich operiert. Und während des Operierens war großer Fliegeralarm. Und dann wurden alle Operationen und alles, was da war, die Behandlung, wurden unterbrochen. Alle mussten in den Luftschutzkeller.
Das ist furchtbar.
Und hinterher wurde weitergemacht und da muss mal wieder irgendwas verdorben sein. Wie wir denn oben wieder, wie wir in den Zimmer waren, wurde ich wieder in den OP gerufen und dann hat sie weitergemacht. Und da muss irgendein falscher Handgriff gewesen sein. Und daraufhin habe ich ja von Anfang an alles doppelt gesehen. Nur wenn ich den Kopf so ein bisschen schräg halte. Viele denken, das ist eine Angewohnheit, aber dann kann ich richtig gucken.
Ist das heute noch so?
Ja. Und während wir da evakuiert waren, da auf dem Lande, in der Altmark, da haben die Görn immer gesagt, da kommt das Schiedelwippchen aus Berlin. Und dann hat die Professorin gesagt, ich sollte mir ein schönes Bild aussuchen und dann öfter mal am Tag vielleicht eine halbe Stunde davor sitzen, Kopf gerade und merken, ob das vielleicht sich wieder zusammenwächst oder irgendwas.
Sich wieder reguliert, ne?
Ja, ja, so. Und das habe ich auch gemacht. Das habe ich aber erst später erfahren, dass das ein Adolf Hitler-Bild war, was ich mir da an der Wand gemacht habe.
Haben Sie sich das selbst ausgesucht, das Adolf Hitler-Bild?
Ich nicht. Meine Verwandten haben es sich ausgesucht.
Und die haben Ihnen das aufgehängt, damit Sie ja das jeden Tag aufgucken?
Im Büro von meinem Onkel Otto. Der war Bürgermeister in dem Ort, NSDAP-Vorsitzender.
Tja, da gab es kein anderes Bild.
Da gab es kein anderes Bild. Und der war aber Fleischer und wir hatten da immer gut zu essen.
Das ist auch also viel wert, ne?
Also wir haben die letzten Kriegsjahre und das erste Jahr nach dem Krieg nie hungern müssen. Das war da als der Vorteil.
Frau Behrens, hatten Sie als Kind auch Träume, was Sie mal werden wollen oder wie Ihr Leben aussehen soll?
Ja, ja. Ich wäre gerne Schauspielerin geworden.
Aha, das könnte ich mir auch vorstellen.
Weil ich da in der Schule mitgemacht habe. Und immer, wenn was aufgesagt werden musste, Erika hat sich gemeldet. Die Made zum Beispiel.
Heinz Erhardt.
Und das konnte ich ganz auswendig. Ach, hinter schön. Eines Baumes.
Rinde.
Wohnt Made mit dem Kinde. Sie war Witwe. Der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Und fiel auf diese Weise eine Ameise zur Speise. Und dann geht das weiter. Liebes Kind, ich sehe wohl, drüben gibt es schönen Kohl oder Grünkohl oder irgendwas, den ich hole. So lebt denn wohl. Die kleine Made, wie sagte sie?
Made Junior.
Junior, genau. Ja. Aber schlich hinterher, was falsch war. Ja, arme kleine Made.
Wir müssen mal zusammen überlegen, denn schon kam irgendein Specht.
Ein bunter
Specht?
Ja. Und verschlang die kleine Made, schade.
Siehste, geschafft.
Und dann kam die Mutter zurück und die saß dann in ihrem Nest. Made war nicht mehr da, ne? Und sie saß alleine, die Mutter.
Aber das mit dem Schauspielern hat nicht so ganz geklappt.
Nee, oder der Sängerin. Ich hatte damals auch eine sehr gute Stimme. Muss ich mich mal selber loben, ne? Naja, aber wurde ja nicht. Dann wollte ich Lehrerin werden. Da war ja der Krieg zu Ende. Und dann gab es ja auch Russisch und sowas. Und ich hatte in Russisch immer eine 5 und in Mathematik. Ich hatte mit Zahlen nichts am Hut. Und wie ich nachher da Chefin wurde, da musste ich so viel mit Zahlen arbeiten und konnte das auch auf einmal.
Auf einmal ging es, ne? Wo sind Sie Chefin geworden?
Na, im Laden von meinem Mann in der Gaststätte. Ich war zur Kur da in Bad Sülze und war mit ein paar befreundeten Mädchen oder Frauen, die auch da zur Kur waren, sind wir öfter da bei Bernds Kaffee trinken gewesen. Und da sagte die eine, guck mal, der hat ein Auge auf dich geworfen. Ich sag, Quatsch, was soll das?
Hatte er wirklich ein Auge auf sie geworfen?
Ja, er war ja schon geschieden. Hatte 3 Kinder in die Welt gesetzt.
Ach so.
Das wusste ich aber nicht. Aber er trug über einen dicken Ehering. Er war schon über ein Jahr geschieden, wie wir uns das erste Mal gesehen hatten. Und da habe ich gesagt, Mensch, der trägt einen Ehering. Das gibt bloß Komplikationen. Und dann sprach er mich eines Tages an. Und da kam sofort irgendwie so eine Sympathie rüber. Und dann hat er gesagt, ob er mich mal einladen könnte zum Kaffee, wenn er freien Tag hat. Und da habe ich kurz überlegt und habe gesagt, aber nur, wenn meine Freundin Bärbel mit dabei sein kann.
Oh.
Das war ja früher so, ne? In den 50er Jahren. Und dann hat er gesagt, morgen kriege ich Vertretung. Wollen wir denn mal in die nächste Gaststätte gehen und Kaffee trinken?
Woanders.
Dazu einladen. Und dann habe ich Bärbel gefragt, naja, komm ich bitte, es interessiert mich ja auch, muss ja ein bisschen auf dich aufpassen. Naja, und dann sind wir dahin und es klappte auch. Und am zweiten Tag, wo wir uns treffen wollten, da wollte er mir seine Wohnung zeigen, wie sie jetzt aussieht. Und beim dritten Mal sagt Bärbel, nee, heute komme ich nicht mit, mach das mal alleine. Und dann sind wir im Dunkeln, das war ja abends nachher, und dann sind wir rund um die Kirche gegangen. Und vor der einen Kirchentür haben wir uns das erste Mal richtig abgebusselt.
Oh.
Ach, war das schön. Mann, oh Mann, oh Mann. Und da kannten wir uns vielleicht gerade die Hälfte der Kur. Und dann hat er gefragt, ich kann mir ein paar Tage frei nehmen, Urlaub nehmen, ob ich da eventuell mitkommen würde nach Prero zu Tante Paula. Ich denke, oh, Tante Paula, das klingt ja familiär. Da kann ja nichts passieren, ne? Und dann habe ich ja gesagt. Und bei meiner Mutter habe ich ja den Schwindel. Naja, aber sie hatte Verständnis für alles. Naja, und dann sind wir hin und haben uns mit der Taxe noch zu Tante Paula fahren lassen. Und die stand vor der Tür. Ach, das ist ja auch so eine kleine Bunde. Die passt zu dir beim Jochen, hat sie dann gesagt. Aber die war so reizend. Und dann sind wir schön spazieren gegangen, war auch schönes Wetter. Und dann hat sie gesagt, ihr könnt auch bei mir essen, wenn ihr wollt. Sie hatte ja keine Gäste weiter, ne? Aber das Einzige, was ich mir ausbedinge, ihr müsst pünktlich kommen. Essen aufwärmen gibt's bei mir nicht. Plus abends sind wir dann nochmal weggegangen. Und da haben wir in einem Wiener Café, und da spielte eine Schrammelkapelle. Und dann haben wir Wein getrunken und also ich konnte überhaupt keinen Alkohol trinken. Bin nach dem Glas schon bald umgekippt. Und dann hat Berns gesagt, weißt du, ich glaube, ich lasse dich nicht wieder los. Was hältst du davon, wenn wir heiraten? Nach 14 Tagen, wo wir uns kannten. Ich dachte, ist er nur verrückt oder meint er es jetzt ernst? Ich war so perplex, ich konnte da nicht drauf antworten. Ne? Und dann sind wir nach Hause, ein bisschen angeschickert auch sowieso. Also zu Tante Paula. Und die saß mit so einem Patience Tanten da im Wohnzimmer, haben ein kleines Likörchen getrunken und die haben alle, war das drei oder vier Weiber, die haben gequalmt wie die Schlote. Wie wir da reinkamen, man musste die Luft schneiden. Und da setzte und die sprach platt und ich verstand alles. Das konnte sie gar nicht verstehen.
Ja, das ist ungewöhnlich.
Wie ich das ja. Nee, aber das war dadurch, dass wir da evakuiert waren in der Altmark.
Ach so,
und
ja.
Und da sprach man auch platt. Und meine Ohren wurden immer größer und ich machte auch Spaß mit. Und das sitzt, komischerweise.
Ich glaube, da hatten Sie gleich einen Stein im Brett bei Tante Paula.
Bei Tante Paula, ja. Ja, ja. Und dann war denn mein Augenblick Ruhe, die stattet man nicht. Tante Paula, ich will dich mal was erzählen. Was hältst du davon, wenn Erika und ich, wenn wir beide heiraten? Ach, Junge, das ist aber, und die war begeistert. Ja, das sollte dir. Ich denke, Mensch, jetzt sagt die auch doch ja dazu.
Und Sie hatten noch nicht mal ja gesagt.
Nee. Denn auf einmal sagte sie, heft sie denn auch einen Ring? Wo sollen wir nur Ringe her? Das ist ihm so spontan eingefallen. Na, passt mal auf, ich bekomme mal ein Telefon. Dann ist er ans Telefon gegangen und hat den Taximetermann angerufen. Nächsten Tag wollen wir nach Bad zum Goldschmied. Wirklich sind wir hin und haben wunderhübsche Ringe ausgesucht.
Ja, wie war das? Wie haben Sie sich dabei gefühlt, Frau Behrens? Das ging ja nun alles sehr schnell. Auf einmal standen Sie schon beim Goldschmied. Aber Sie hatten ja noch nicht ja gesagt. Das ist ja gerade.
Aber der hat trotzdem gekauft. Und die waren für die damalige Zeit waren die ganz schön teuer.
Na. Und wie ging es Ihnen da in der Situation?
Naja, ich ging wie so eine Königin. Innerlich hatte ich ja schon ja gesagt.
Ach so, dann ist ja gut.
Und ich musste ja dann nach Hause, denn meine 3 Wochen waren ja, die ich da als Erholungsurlaub hatte.
Das war ja immer noch alles während der Kur passiert, ne?
Wegen der Kur, Nachkur. Damals gab es auch noch 3 Wochen Nachkur.
Ah ja, okay. Ne? Das klingt richtig schön aufregend, so ein Beginn einer Liebesgeschichte.
Ja, ja.
Und es hat gehalten, stimmt's?
Ja, ein bisschen über 30 Jahre, dann ist er ja gestorben. Ne? Hm. Wir haben Silberhochzeit haben wir noch gefeiert und wir haben auch gedacht, dass er nochmal wieder was wird. Aber er hatte ja einen Schlaganfall und dazu Krebs noch. Dann
ja, das ist
aber
ein bisschen
die letzten Jahre.
Ja, ich kann mir das immer richtig gut vorstellen, dass Sie so eine Gastwirtin sind, Frau Behrens. Das sehe ich so richtig vor mir.
Ich hatte auch die Figur dazu.
Die Figur dazu? Und haben Sie das gern gemacht?
Ja, manchmal nicht. Aber manchmal hat es mich überkommen und dann habe ich auch welche rausgeschmissen. Habe auch schon mal hier was gekriegt.
Ja, tatsächlich hat Sie mal jemand angegriffen. Also man brauchte schon Courage auch.
Wirklich, ja. Und wenn es auf dem Land war, das war ja eine Kleinstadt,
ich weiß, ja.
So, oder ist noch. Aber wer dem so saß, Dorf, oh, den da war es aber.
Das darfst du nicht.
Wir sind immerhin Stadt, haben sie denn gesagt. Na, erstmal in Halle, die haben mich alle für verrückt erklärt. Was auf das Mokchen willst du ziehen? Mokchen wird so viel wie abwerten für Kleinstadt oder so.
Mokchen?
Mokchen, ja.
Noch nie gehört.
Das Mokchen willst du ziehen? Bist du verrückt geworden? Mensch, du hast hier so eine schöne Stellung. Und ich sagte, nee, jetzt habe ich ja gesagt, dann muss ich auch B sagen. Und dann musste ich erstmal ein junges Mädchen anlernen. Und dann war es Mai geworden. Und im Mai habe ich meine Koffer gepackt und bin hoch zu Berns gezogen. Und ich kam hin und der Laden war voll. Jeder Tisch besetzt. Und war bloß eine Serviererin da und Jochen am Tresen. Also es war natürlich sehr anstrengend. Er nahm mich mit rein und sagte, ach, dann komm mal mit rein. Ich habe heute gar keine Zeit für dich. Der gibt das wirklich sehr gut an. Und dann, komm doch her, brauch keine Angst haben. Und dann musste ich hinter den Tresen und auf einmal sagte er, lass doch mal 3 Bier ein. Ich sage, oh, das kann ich doch nicht. Habe ich das nicht gelernt? Und dann hat er mich dann doch überzeugt. Also wenn das einer gesehen hätte, der hätte bestimmt gedacht, aus welchem Laden kommt die denn? Ich hatte die Hände falsch gekippt.
Falsch
rum? Ja, das Glas hier in der Hand und dann den Bierhahn mit der Hand drüber und so. Und man macht es ja umgedreht. Man hält hier dieses Glas, das man immer weiterstellen kann. Und dann hat er sich kaputt gelacht. Wie hältst du denn das Glas? Dann habe ich überlegt, ich denke, ja, das kann sein, das ist leichter, wenn du das Glas in die andere Hand nimmst und hier mit aufmachst. Dann kannst du das volle Glas immer so wegstellen. Und der sagte, du hast Talent dafür. Das sieht gut aus, wenn du das so machst.
Ich hätte sie ja auch gelobt. Und er wollte natürlich auch Hilfe haben.
Ne? Ja, und wir hatten ein paar Barhocker-Tresen stehen. Und da haben sich gerne einzelne Jungs, also Unverheiratete oder die Seeleute, wenn die von See kamen. Aber einige kamen immer erst zu uns rein und haben guten Tag gesagt oder guten Abend oder so. Und er sah auf die Tassen und wir mussten immer mittrinken. Und ich kannte das ja gar nicht mit der Sauferei, ne? Ach, Frau Wirtin. Und mein Mann hat gleich gesagt von Anfang an, du bist hier von Anfang an Frau Behrens. Und lass dich bitte nicht mit du anreden von den Jungs oder von den Einheimischen und so. Und das habe ich auch beherzt. Mhm. Ich hatte immer irgendwas auf Zucker, wenn einer mich so ein bisschen intim oder mit Vornamen anrede oder irgend sowas. Das habe ich mir immer von Anfang an gebeten.
Ja, das ist auch ein guter Ratschlag gewesen.
Mit du angesprochen wird. Ja, und so mit Vornamen noch dazu.
Gleich so abwertend, ne?
Ja. Ach so, und dann hatte mein Mann so einen Kasten an der Wand mit Schlitzen drin und Namen dran. Und das waren gute Freunde von ihm. Und wenn die alle zusammenkamen, steckte jeder immer 5 €. Nee, gab es ja damals noch nicht. Mark rein. Und da wurde einmal im Jahr von diesem ganzen Geld wurde ganz großes Fest gemacht mit Frauen, mit Ehefrauen. Und da hat Oma noch gekocht. Ich hatte den frei. Verschiedene von unser Personal haben dann mitgemacht und uns bedient. Und dann hat man eine kleine Kapelle, die auch für uns spielte. Und mein Mann, der war da oben auf, der hat jedes Instrument gespielt. Aber er spielte überhaupt nicht. Aber er ist dann fotografiert worden. Glauben Sie nicht, dass das gespielt ist?
Also er hat so getan, als würde er das Instrument spielen.
Mit dem Cello. Oder den einmal mit der Klarinette. Und was hat er noch gehabt? An mehreren Instrumenten. Aber die jungen Leute, die Kapelle machten, die spielten da natürlich. Und das sah dann aus, als wenn Bernd Zwist spielte.
Ach so.
Wir hatten kleinen und großen Saal hinten dran. Ne? Im großen war immer Kino. Jede Woche einmal für Erwachsene und einmal für Kinder. Und ein Erntefest oder Feuerwehrball oder sowas alles. Also es war immer was los. Und ich bin da so ins kalte Wasser gesprungen.
Ja, das dachte ich auch eben, dass sie sofort mit dem Schenk mal 3 Bier ein, am Ankunftstag schon.
So wie ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Also wenn ich das heute überlege, ich weiß es heute nicht. Aus dem Büro stellt sich vor.
Wie hat sich das angefühlt, so in dem kalten Wasser?
Wenn es sehr nette Gäste waren, hat es schon Spaß gemacht. Aber wenn es jetzt so Lauselümmels war oder so die bunte Welt kam, also das mochte ich nicht so gerne. Hm. Am liebsten auch Ehepaare oder sowas.
Ja.
Ne? Die das auch anerkannten, wenn man mal einen schönen Braten gemacht hat oder Torten oder irgendwas.
Das ist viel Arbeit gewesen.
Ja, klar. Also, ja, es war wirklich kaltes Wasser. Und am schlimmsten war die Schwiegermutter. Aber ich musste mich mit ihr ja gut stellen, weil ich ja nicht kochen konnte. Ich habe das alles von ihr gelernt.
Und Sie mussten dann auch kochen?
Ich musste dann. Und vor allen Dingen Mecklenburg-Kost. Das war nur noch was anderes. Und von der habe ich dann gelernt, wie diese großen Braten so gemacht werden.
Ja.
Wir hatten ja solche großen Pfannen so. Mit 2 Mann wurden die zum Bäcker getragen. Wenn die fertig waren mit Backen, Brot und so, dann wurden unsere Braten, wenn wir Hochzeiten hatten, da reingeschoben und da gar gemacht. Da schmeckte die Brühe, also die Soße, immer besonders gut. Und dann nach so und so Stunden haben wir wieder 2 Mal hingeschickt und die mussten dann diese großen Braten, die waren ja schwer, diese Braten, fanden. Ne? Mhm. Und dann brauchte ich bloß mit der Hand von der Schwiegermutter diese großen Soßen machen. Ach, Oma, die Soßen, die schmeckt schon wieder saugut. Dabei habe ich die dann nachher schon gemacht. Ne? Die Angler hatten auch bei uns ihre Gaststätte, die Angler.
Die kamen auch zum Essen.
Und wenn Anangeln war oder Abangeln war, dann wollten die ein Heringsessen machen. Wissen Sie, was das für Arbeit gekostet hat? Und damals gab es noch 3 Kolonialwarengeschäfte in Bad Sülze. Und die hatte alle mit Fässchen mit Hering. Mit einem Mädchen bin ich dann immer hingegangen, also von den Angestellten. Und dann haben wir so und so viele Heringe da gekauft und da gekauft. Und dann mussten unser Personal abschmecken, welcher Hering am besten schmeckt. Ich habe damals ja keine Heringe gegessen.
Je, und dann alles zubereitet.
Und großer Pott mit Pellkartoffeln. Da hatte ich auch zwei Frauen, die besonders gut pellen konnten. Oh, mir war das immer so heiß an den Fingern. Wir sind diese großen Kartoffeln. Ich sage, mock cheated man.
Ja, Sie mussten da permanent platt sprechen, oder?
Manchmal konnte ich es, ja.
Also Sie
aber
waren schon...
Dann musste ich vorher aber einen getrunken haben. Also nicht, dass ich blau war, aber ich trank gerne eskalonische Tropfen, so Kräuterlikör. Das hat mir geschmeckt.
Es war ja schon eine Riesenherausforderung insgesamt, ne? Wenn Sie so erzählen. Ich komme gar nicht aus dem Staunen raus, wie mutig Sie auch waren, sich dem allen zu stellen.
Ich bewundere mich heute noch. Naja, aber gucken Sie mal. Also ich war morgens die Erste im Laden. Mein Mann kam ja nach, der hat ja in Ruhe gefrühstückt. Aber ich musste ja die ersten Gäste schon begrüßen. Und zwar die umliegenden Dörfer, die also keine Geschäfte mehr hatten, also zum Einkauf, die kamen morgens schon nach um 8 Uhr ins Städtchen. Guckten erst bei uns rein, wenn die Läden noch nicht auf hatten, sondern erst vielleicht um 9 oder 9:30 aufmachten. Auf dem Land war das nicht so genau, ne? Und da musste ich ja schon aufmachen. Kännchen Kaffee und Bockwurst. Das war das Hauptgericht hin. Manchmal kamen auch die Familien mit, ne? Und Bauern können ja gut essen, ne?
Sie kamen aber abends wahrscheinlich auch recht spät ins Bett und mussten dann morgens wieder so früh aufstehen.
Abends hatten wir viel Stammkundschaft auch. Um Mitternacht gingen die nicht. Wir machten um 12 erst zu. Aber da waren auch junge Leute dabei, so richtig Schluckspechte. Und die haben uns dann auch zum Trinken mit eingeladen und wollten immer noch was mehr haben. Manchmal wurde es 1, es wurde auch manchmal um 2. Ja, und deswegen, ich kann nicht um 7 oder um 8, wie hier manche, die gehen schon so zeitig ins Bett, das kann ich nicht.
Ja, wie auch.
Das liegt immer noch drinnen.
Das klingt nach viel, viel Arbeit, auch Aufopferung irgendwie.
Ja, mein Mann, der war eigentlich immer ein bisschen krank. Er hatte immer den Magen. Ich sag mal, statt trink doch nicht so viel dein kaltes Bier. Vielleicht kann sich dein Magen auch mal wieder erholen. Und eines Tages lag er im Bett morgens und sagte, ich glaube, ich kann nicht aufstehen, ich kann mich gar nicht mehr richtig bewegen. Ich sagte, du bleib liegen, aber zum Mittagsgeschäft bist du dann wieder unten. Das kann ich nicht ganz alleine. Und, ne? Aber da war ich ja schon über 20 Jahre im Laden oder bald 30. Und er kam und kam nicht. Da bin ich hoch und dann lag er bewegungslos im Bett. Ich sage, was ist denn, kannst du nicht aufstehen? Ich habe das gar nicht für ernst genommen. Wir mussten ja sehr, sehr viel arbeiten und schwer arbeiten auch manchmal. Aber wenn wir abends die Kasse gezählt haben, da war immer im Hintergrund, ach, das ist schon wieder mehr für den nächsten schönen Urlaub. Das war dann immer meine Beruhigung. Und wir sind auch zu DDR-Zeiten viel im Ausland gewesen.
Also Sie haben dann auch schöne Sachen erlebt.
Ja. Ja, und durch diese vielen Reisen, die wir gemacht haben, ich habe da in dem einen Tagebuch zwei Postkarten gefunden, wo ich hinten ganz doll aufgeschrieben habe, in dem Land, Datum dann und dann, in dem Land, das Datum da und da. Und mein Mann, der wollte immer fliegen. Und ich musste alles organisieren. Ne? Der sagte, du machst das so gut. Du hörst ja schließlich mal im Büro selten, ne? Mag das man. Also wir waren in allen südlichen Ländern, die es gibt. Moskau, dann Kaukasus, solche Sachen alles mitgemacht. Und Schwarzes Meer natürlich. Ich habe ja viel geschwommen. Mein Mann, der hatte mal ein bisschen Angst. Sagt dann, mein Herz, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Und dann stand da am Ufer, Hasele, nicht so weit raus. Hasele.
Vom Schrubbelchen zu Hasele.
Ja. Siehst du, da habe ich überhaupt noch nicht nachgedacht. Stimmt.
Aber unter Hasele kann ich mir irgendwie mehr vorstellen als
ja,
unter
weil ich bin ja auch nur gerannt an manchen Tagen. Ne?
Ach, deshalb.
In die Küche wieder und dann wieder serviert. Dann musste ich oben im Fremdzimmer wieder fertig machen, weil sich Gäste angemeldet hat. Das kam nun auch noch dazu. Das Wasser kam erst 61, dass der ganze Ort Wasserwertung
fließt. Ach so, vorher war die Pumpe, oder was?
Pumpe. Und wir mussten von über den Hof, über die Straße. Okay. Unsere Pumpe war kaputt und ging nicht wieder zu reparieren. Also es war anstrengend. Können wir glauben, also so schwer brauchte bestimmt keine Arbeit. Naja, aber ich habe es gemacht. Ich wollte beweisen, ich kann das. Ja. Und wenn wir denn gebadet haben, zum Beispiel am freien Tag, richtig mit Badewanne, dann habe ich dann, wenn wir fertig waren, eine Kohle in Papier, Zeitungspapier eingewickelt und dann rein, dass sie so langsam durchnimmt und dass der Badeofen immer schön, nicht heiß, aber blau war. Wenn wir den nachts um 2 zugeschlossen hatten und alle raus waren, konnte man sich duschen.
Ja.
Duschen und dann roch man nicht mehr so nach Kneipe. Ne?
Ach so.
Denn die rauchten ja alle, da war ja damals noch mit Rauchen.
Daran habe ich eben gar nicht gedacht.
Und mein Mann, der hat manchmal auch die Zigarren noch geraucht. Und ich aus Spaß auch. Also Spaß gemacht hat es ja manchmal, ne?
Aber ich wollte sagen, ich glaube, dass sie das richtig gut gemacht haben in diesem Restaurant, weil sie so kontaktfreudig sind.
Ja.
Und irgendwie dachte ich eben, dass sie auch das Leben aus der Großstadt ein Stück weit in diese kleine Stadt geholt haben, mit diesen Festen und großem Braten und Schmaus und Kino.
Ja, weil wir viel auch private Feste angefangen haben.
Klingt gar nicht so dörflich.
Am schlimmsten war es ja, wenn Frauentagsfeier war. Also Frauentag habe ich gehasst. Wenn die Weiber denn ankamen am Tresen und blau waren und von ihrer Familie erzählten und sowas alles. Oh nein, 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 was ich da alles erfahren habe. Da hätte ich auch ein Buch drüber schreiben können. Ja, ich wollte ja immer mal ein Buch schreiben und so.
Aber ich habe jetzt nur noch eine Frage, Frau Behrens. Eine allerletzte Frage, die ich jedem stelle. Was Sie über das Leben gelernt haben, was Sie an andere weitergeben würden.
Ja, das ist schwer. Ja, auf alle Fälle das Beste draus machen. Nicht pessimistisch sein und sagen, ich kann das nicht. Versuchen. Ich habe es ja auch versucht. Ne? Ich bilde mir ein, es hat geklappt. Denn wir haben ja bis zum Schluss, bis mein Mann so schwer krank wurde, da habe ich es ja noch fast 4 Jahre alleine gemacht.
Ja.
Stellen Sie mal vor, weil wie mutig ich war. Und wenn heutzutage jemand so schlecht mit mir ist oder über mich spricht, also das tut manchmal sehr weh. Ich denke, redet du doch. Das ist das Beste, ne? Was ich in meinem Leben geleistet habe, ne? Was sie nicht wissen.
Ein richtig guter Punkt, den Sie jetzt noch einmal ansprechen. Wir sind ja nun mal in einem Pflegeheim und wir sehen immer den alten Menschen im Rollstuhl, viele Dinge nicht mehr kann.
Ja.
Und Hilfe braucht. Und deshalb, was Sie gesagt haben, man sieht es ja nicht. Und ich habe jetzt gerade, als Sie all diese Dinge und kleinen Geschichten erzählt haben, sehr vor mir gesehen, wie Sie da gewirtschaftet haben, so als Powerfrau, wie man heute würde.
Ja.
Das waren Sie auf alle Fälle.
Ja.
Und ich hatte das Bild so vor Augen und finde wichtig, dass wir genau diese Bilder auch sichtbar machen.
Nämlich in Bad Sülze auch. Etliche, die haben mich gewundert, wie ich das so mache und vor allem mit Schwiegermutter, die war ja im Ort bekannt, ne? Die wusste alles besser und die konnte alles und wie gesagt, ich habe ja viel von ihr gelernt. Ob das Kuchenbacken war oder Braten machen war oder sonst irgendwas. Ne?
Vielleicht lernt auch durch diesen Beitrag jetzt jemand etwas von Ihnen. Vielleicht mit Mut auf neue Situationen zuzugehen oder einfach auch mal Ja zu sagen.
Ja.
Richtig spontan zu sein. Vielleicht ist das auch eine Botschaft.
Ja. Aber wenn das Serenade liest, wenn sie da irgendwas noch machen, die wird sagen, ach, du hast ja wieder gesponnen. Die denken, oh, ich habe da viel Fantasie, aber das ist, das kann man nicht fantasieren.
Das kann man sich nicht alles ausdenken, Frau Behrens. Nein. Drin. Möchten Sie noch ein Schlusswort sagen? Das hören sich ja bestimmt viele Leute an. Möchten Sie noch ein Schlusswort an die Leute sagen?
Auch mal an sich selbst denken. Und machen Sie das Beste draus.
Vielen Dank, Frau Behrens, dass wir all diese Bilder jetzt vor Augen haben dürfen.
Ja, aber vieles ist auch rausgekommen beim Erzählen.
So sollte es sein.
Ich dachte, Mensch, ja, stimmt, das war ja auch so. Da kann man vielleicht denken, ist gesponnen, aber ich habe wirklich das Beste aus den Ecken rausgekramt, was mir noch so eingefallen ist.
Das war deutlich zu hören. Danke!